Ohne Scheiß, das ist Weimarer Republik into Drittes Reich in Realtime, was du da siehst, wie sich eine Bevölkerung langsam verhält, wenn Gleichgültigkeit langsam zum Duckmäusertum und dann zum Selbstschutz wird. Aber Passivität ist immer das gleiche Ergebnis. Ne? Zuerst war es einem egal, dann wollte man nur keinen Ärger haben und dann muss man, um zu überleben, die Fresse halten. Ne? Das sind die Steigerungsstufen.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Gesundes Neues, Herr Weichert. Darf man das überhaupt noch sagen?
Ja, herzlichen Glückwunsch zum neuen Jahr. Wir haben hier gerade noch die Frisur hier ruiniert beim Kopfhörer aufsetzen. Kannst du mal sehen, was da man also als Frisur bezeichnet, ne?
Ja, also so langsam, also so wie es jetzt aussieht, sieht es auf jeden Fall sehr zivil aus. Ja. So wie man sich die Frisur eines Menschen deines Standes und deines Alters so vorstellt.
Gut, das gebe ich jetzt mal zur Interpretation frei. Ja, irgendwie. Ja. Ja, schön, dich zu sehen. Das ist ja ein hart erkämpfter Termin heute, gell?
Ist er?
Naja, war ja schon wieder mit einigen Wirrungen und Irrungen meinerseits verbunden.
Ich wollte gerade sagen, ich richte mich doch einfach ganz brav nach deiner Zeit und deinen Wünschen.
Na klar.
So, ich bin bei Fuß und Gewehr.
Hm. Genau.
Ich habe aktuell noch keine Termine.
Ich wollte gerade sagen, ist es dein erster fester Termin dieses Jahr?
Ja, kann man so sagen. Ah. Tatsächlich.
Ah, okay. Schön. Da lebst du gerade noch wirklich von der Vorarbeit, ja, in deinem medialen Oeuvre, was jetzt gerade alles von dir gezeigt wird, da hast du jetzt gar nichts Neues schon abgeschossen.
Na doch, Jahr. Doch. Ich habe ja schon was zur venezuelanischen Thematik gemacht. Ich denke, da werden wir ja auch nicht drum herum kommen, jetzt gleich nochmal darüber zu sprechen. Und ansonsten muss
was
man
war
sagen.
Da?
Was da war, du, also da gibt's ja seltene Erden und da gibt's ganz viel Gold und da gibt's ganz viel Öl und noch andere spaßige Dinge und Russen gibt's da und Chinesen und Iraner und so. Das hat alles der Orange da im Weißen Haus nicht gefallen.
Alles klar. Naja,
und dann gab's da noch so einen Typen, der ganz ulkig getanzt hat und das war dann der Tropfen, der das
Reden wir dann sicherlich heute noch drüber. Das Barrel zum Überlaufen gebracht, daher finde ich gut.
Nee, also ich bin tatsächlich entspannt ins neue Jahr gestartet. Wollte eigentlich noch irgendwie mal so ein, zwei Spa-Tage hinzufügen. Das habe ich jetzt nicht ganz geschafft, weil ich dann doch noch einiges zu tun hatte. Aber was jetzt so richtige Termine angeht, wie jetzt hier so staatstragende Termine wie Zart wie Kruppstahl, das war dann jetzt das Wichtigste, das Erste, was dieses Jahr passiert.
Ich habe mich wirklich drauf gefreut und es ist ja nun in der ersten anderthalb Wochen des neuen Jahres auch genug passiert, worüber man reden kann. Ne? Also
ich würde mir so wünschen, dass irgendwie ein Jahr mal anders anfängt als das. Also es jährte sich ja jetzt zum, ich glaube, sechsten Mal der Sturm aufs Kapitol.
Ah ja, okay, das ist krass. Ich weiß nicht, also so lange ist die letzte Eisdorf-Platte schon her.
Ja, vor allen Dingen dieser Trottel, der geht da nun in den Knast dafür, sitzt da ein paar Jahre drin und dann widerruft er seine politische Positionierung in dem Moment, wo seine politische Agenda Staatsversorgung wird. Was für ein Trottel.
Ja, also im Gegensatz zu seinem wirklich guten Gitarrenspiel ist jetzt so rein politisch Timing nicht sein Ding.
Nee.
Ne? muss man sagen. Keine Ahnung. Also ich glaube, das sind dann auch Beweggründe, die sicherlich nachvollziehbar sind. In dem Sinne, so die politische Großwetterlage, die wirkt ja jetzt nicht direkt auf solche Sachen ein bei ihm wie seine Bewährungsbeurteilung oder Zweidrittelhaftverbüßungsprüfung oder keine Ahnung, wie das in den USA heißt. Also dann irgendwelche Sachen, die dir eine positive Prognose in deiner eigenen Gefängnisinsassenakte geben und damit halt irgendwie eine Haftverkürzung oder auch Erleichterung oder sowas zuteil werden lassen können. Ne? Also das würde ich da gar nicht so hochhängen.
Aber es gibt doch so viele Geschäftsmänner, die dieses ganze Mega-Thema gemolken haben. Wieso hat das John Schaffer nicht? Ist er wirklich einfach nur verrückt?
Nee, ich kenne ihn nur vom guten Tag sagen. Ich weiß, dass Leute, die ihn wirklich gut kennen, sagen, sie haben ihn da in den letzten Jahren davor auch nicht wiedererkannt mit manchen Meinungen, die er gehabt hat oder so. Aber was ich ihm glaube, der hat schon öfter quere Meinungen vertreten, auch wenn es nicht verquere Meinung, meine ich, vertreten, auch wenn es nicht irgendwie opportun war, dass der wirklich aus seiner Seele keine Mördergrube macht. Und wenn der was fühlt, sagt das auch wenn es ihm vielleicht gar nicht in dem Moment nützen mag. Ne? Vielleicht ist es ja auch eine ehrliche Reue und kein Lippenbekenntnis im Hinblick auf Bewährungsoptionen oder irgendwie sowas. Wenn er es wirklich so empfindet, kann ja auch sein, dass er ein Mensch ist, der immer gerade raus das sagt, was er gerade empfindet. Und wenn er da einen Wandel sieht und gesehen hat, wie viele von seinen Brothers, Keepers und was weiß ich, da Leute sind, mit denen er doch nichts zu tun haben will. Mhm. Man lernt sich dann im Knast ja auch näher kennen. Ne? weiß ich nicht.
Wie findet man als Erwachsener Freunde? Das ist ganz, ganz schwer. Vielleicht kann man es ja mal im Knast versuchen.
Ja, aber ich glaube, an diesem Spruch, wenn du wissen willst, wer du wirklich bist, geh in Krieg oder in Knast, ne? Da ist schon was Wahres dran. Also, weil das sind unerbittliche Situationen, in denen du die ganzen gesellschaftlichen Tänzchen und Normen und Übersprungshandlungen und Verdrängungssituationen, mit denen man so sein normales Leben strickt, eben nicht durchziehen kann.
Das ist ein Spruch, ne? Den könntest du von Ernst Jünger haben, ey.
Ach du großer Gott, wie kommst du jetzt auf Ernst Jünger?
Du, ich meine, wenn man sich das Gebaren in den USA so anschaut, dann fühlt man sich ja historisch in andere Zeiten zurückversetzt. Hast du es mitbekommen mit der Gestapo, die da heute eine Mutter in ihrem Auto erschossen hat?
Von der ICA? Hm. Ja, also, boah. Ja, also das erste Mal tödlicher Waffeneinsatz, glaube ich, ne? Irgendwie. Oder zumindest medial.
Zumindest, dass man es jetzt so weiß, ja.
Also das hat ja nichts mehr mit Rechtsstaatlichkeit zu tun, ne? Das ist Menschenjagd.
Das war es auch vorher schon. Jetzt ist nur jemand mal.
Nein, ich ne? nicht auf dieses generell, ne? Generell ist das Menschenjagd. Also, dass das wirklich und blanker Rassismus. Ne? Dass du als weißhäutiger Schlipsträger da irgendwie nicht angesprochen wirst und sobald du etwas Latino- oder ausländermäßiger aussiehst, dann durchaus mit solchen Kontrollen rechnen musst, das ist nichts anderes als Racial Profiling. Und da so einen generellen Verdacht aufgrund von äußeren Merkmalen von Menschen, ne? Die ethnischer Natur sind. Ich habe total liebe Freunde, die ich unbedingt wieder besuchen will in den USA, sobald ich mal Zeit habe. Und ich habe da echt ein ganz, ganz beschissenes Gefühl. Also, ob ich da überhaupt, keine Ahnung, vielleicht lassen die einen ja auch gar nicht rein, wenn sie dir da deinen Facebook-Proof, oder Instagram-Account vorhalten.
Wie ich es letztens schon der Bild-Zeitung gesagt habe, ist jeder, der sich gegen das Regime äußert, de facto als Terrorist wahrnehmbar in diesem Land. Ja, also
naja, sozusagen. Auf jeden Fall. Und wenn die in Anführungsstrichen Antifa eine Terrororganisation ist, wo zumindest so betrachtet wird, dieses Gebilde, was die als Organisation wahrnehmen, was ja eigentlich eher eine Ideologie ist, dann weiß ich nicht, was die von mir da so halten. Hm. Ne? Weil ich halt ja mit meiner Meinung jetzt auch nicht hinterm Berg. Ich glaube, über linksextreme Chaoten werden wir heute auch noch reden. Habe ich so das Gefühl.
Du meinst über Russen?
Über Russen, ja. Über Russen wie auch immer.
Kleine Anfragen der AfD.
Ja, oh ja. Da kann man, also ein ganz großes großer Strauß an Themen, die wir heute haben. Und du musst mir trotzdem versprechen, dass du mich an meinen Kundenservice heute rechtzeitig erinnerst. Ja?
Ich bin echt gespannt. Ich meine, wir haben jetzt 10 Minuten Vorabgeplänkel gemacht, bevor wir überhaupt richtig rein sind. Ich mal gucken, ob wir das überhaupt schaffen. Es ist ja, aber also mal ohne Scheiß. Also die Zeit, in der wir leben, ist doch so abgefuckt schnell mittlerweile. Ich meine, klar, irgendwelche kranken Sachen sind ja immer passiert. Aber was vor allen Dingen von Seiten der Trump-Administration da forciert wird in den letzten Monaten, das ist ja wirklich so dieses typische Silicon Valley Move fast and break things. Anders kann man es ja eigentlich gar nicht sagen. So, ich meine, jetzt sind wir ja an dem Punkt, dass wir das Bestehen der NATO im Grunde auf Messerschneide haben und einen Einmarsch von US-Truppen in einen NATO-Partnerstaat erwarten. Muss man ja fast
also, du hast das Gefühl, das ist so eine Killing Spree wie bei Natural Born Killers oder so, dass da halt wirklich einfach Leute amok laufen, weltpolitisch durch die weltpolitische Landschaft, ne? Also das muss man ganz ehrlich so sagen. Ich weiß, man hat ja wirklich Angst, den Fernseher anzumachen und denkt, man sieht da irgendwie Green Berets oder Navy Seals aus Helikoptern über Kopenhagen abspringen oder so als nächstes. Ne? Also keine Ahnung.
Schon. Na, die haben alle zu viel Angst vor Mads Mikkelsen, glaube ich.
Oh ja, das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Also wer weiß. Aber ich glaube, rein vom zeitlichen Ablauf her sind wir bei Venezuela, oder? War das der erste große Hammer?
Ja,
Stromausfall in Berlin war später.
Tja, also ich bin jetzt...
Was hast du dir so gedacht, als du das gehört und gesehen hast?
Das bei Venezuela? Ich hätte es nicht erwartet, tatsächlich. Dieses ganze Vorgeplänkel mit der Seeblockade und dem Abfangen von irgendwelchen Drogenschmugglerbooten und irgendwelchen Schattenflotte-Schiffen. Ja, das ist irgendwo auch in einem Rahmen, den man irgendwie verargumentieren kann, aber jetzt einen Staatsstreich einfach so durchzuführen à la Putin, also ich meine, ist ja basically genau dasselbe gewesen, was Putin in Kiew
ja gut, wollte. Er ist jetzt nicht mit dem T-72 auf Caracas zugerollt, ne, sondern das war schon ein bisschen anderer Ansatz.
Na, die sind dahin, haben alle Flugfelder bombardiert. Nein, das ist 1:1 genau dasselbe gewesen, Mike. Also Entschuldigung,
das war keine Landinvasion.
Naja, weil sie keine Landinvasion machen mussten. Es ist ja nur kein Land.
Das war eine Airborne Operation.
Naja, klar, das ist eine Kommandoaktion. Das ist natürlich einfacher, aber am Ende des Tages wollten die den Head of State kidnappen und Putin hat es nicht geschafft und Trump hat es geschafft, weil die Unterwanderung durch die CIA und die Unterstützung der hiesigen Regierungsmenschen dort stark genug war, um Maduro auszuliefern. Da gab es genug
Leute. Ja, also dass da von Leuten der Daumen runtergegangen sein muss, das ist ja wirklich evident, sonst sitzt du da niemanden auf dem Weg zum Bunker fest.
Der FSB, ne? Damit habe ich mich ja auch in einem Video damals beschäftigt gehabt, der FSB hat das ja auch über Jahre versucht und ist halt an der Loyalität der Mitarbeiter dort gescheitert. So, also die Ukraine hat das halt abgewendet, indem sie da zusammengestanden ist. Ne? Und Venezuela ist halt ein Failed State, würde ich mal sagen. Also kann jetzt nicht sagen, ob man das nach allen analytischen Gesichtspunkten in diese Kategorie so einfügen kann. Aber ich würde behaupten, es ist ein Failed State. Ein Drittel der Leute sind da irgendwie geflohen aus dem Land. Das Verdienstniveau hat sich innerhalb eines Jahres um fast 70% verringert. Also das ist eine Katastrophe von einem Staat. Die Menschen leiden dort. Der Diktator da hat tausende Menschen einfach so in den Knast gesperrt nach seiner gefakten Wiederwahl. Die Oppositionspolitikerin, beziehungsweise die eigentlich die gewählte Head of State sein müsste, hat einen Friedensnobelpreis bekommen. Ich glaube, wir müssen uns nicht darüber diskutieren, dass dieser Mann im Volk nicht viel Unterstützung mehr hatte. Ne? Oder im
allerhöchstens, was ich immer so lese, allerhöchstens irgendwie ein Drittel. Also, dass man Maduro jetzt selber jetzt keine Träne nachweint, also da, ich glaube, da sind wir uns einig drüber. Da kann ich auch als, wie soll ich sagen, Südamerika-Sozialismus-Nostalgiker, das kann ich absolut unterschreiben. Ne? Der hat ja auch nichts mehr mit dem zu tun, was Chavez da mal anfangs auf den Weg gebracht hat. Da hat ja Chavez selber nichts mehr mit zu tun gehabt am Ende.
Ich wollte gerade sagen, Chavez fandst du aber, jetzt gut, oder was?
Anfangs schon. Und auch das venezolanische Volk fand den anfangs gut. Ne? Muss man ja ganz ehrlich sagen.
Aber nur bis 2003 oder so, ne?
Ich weiß jetzt, also will ich
glaube, die wollten den schon Ende 2002, wollten die den doch schon wieder loswerden.
Ja, wie viele das da waren, weiß ich nicht, aber lass uns drauf einigen, später Chavez und Maduro an sich, also Maduro hätte weiter Bus fahren sollen, auf jeden Fall. Ne? Aber es ist halt trotzdem, also ich habe in einem Post, hatte ich geschrieben, dass ich vom kubanischen Geheimdienst ein bisschen mehr erwartet hätte. Muss ich relativieren, habe ich wohl gelesen irgendwie, da sind wohl doch, glaube ich, 32 Leute ums Leben gekommen.
100, über 100.
Vom kubanischen Geheimdienst.
Ach so, insgesamt sind über 100.
Ja, also die haben wir, aber ja, es ist halt, wie soll ich sagen, auch nicht cool von, oder nicht heldenhaft von Maduro, ne? Also Salvador Allende haben sie da nicht lebend rausgekriegt, ne? Lass es mich mal so sagen.
Haben die den nicht schlafend erwischt?
Maduro? Heißt schlafend erwischt? Da wird jetzt keiner gesagt, Herr Maduro, können Sie bitte mal mitkommen, aufmachen. Wie ich es verstanden habe, war er auf dem Weg im Bunker gerade.
Ah, okay.
Ja, aber ohne einen Rücken im Dolch, also ohne interne Verräterschaften oder vielleicht sogar Leute in Kuba, in China oder Russland oder so, die da den Daumen runter gemacht haben, Maduro gegenüber, ist so eine Aktion trotzdem nicht denkbar.
Naja, ist wie bei Festungen, die fallen selten ohne jemanden, der die Tore öffnet.
Ja, das ist schon wirklich so. Aber man sieht halt mal wieder, warum ich damals die ganzen Leute, die auf der Uni Wahlfachgruppe Völkerrecht gemacht habe, ausgelacht habe. Es ist ein wahnsinnig interessantes und wichtiges Rechtsgebiet, aber wenn die Machtfragen gestellt werden, dann ist das auch alles nur Makulatur oder wird zumindest so gebogen, dass es dann doch irgendeine Erklärung dafür gibt, warum man das irgendwie machen darf. Ne? Wirklich krasse Nummer. Also eine richtig krasse Nummer. Dann noch diese Nummer mit der Nike-Jacke, die der angehabt hat, die dann komplett ausverkauft war im Internet. Fand ich, das ist auch so ein Symptom unserer heutigen Gesellschaft.
Das lässt halt auch tief blicken, ne? Also, welche Reaktion das bei den Leuten hervorruft.
Moment, die Jacke sah eigentlich ganz gut aus. Also, so als Dressman im Quellekatalog gibt der Maduro ja auch was her. Da scheint ja so wirklich fast 2 Meter groß zu sein, irgendwie.
Riesentyp.
Volles Haar. Schön Bart. Was mir noch einfiel, ist, wie jemand mal wirklich mit Engelsgeduld auf dem Flughafen in Caracas mir beigebracht hat, wie man seiner Meinung nach Venezuela richtig ausspricht, weil wir Deutschen immer Venezuela sagen. Und da musste ich dann ganz lange mal üben. Venezuela. Suela hinten. Da musste ich ja irgendwie dran denken. Aber mir tut es halt für die Menschen leid, ne? Weil so eine richtige Besserung der Situation ist ja da irgendwie gerade nicht in Sicht. Ne? Also die Militärjunta da.
Ich denke mir da die ganze Zeit, was wir uns immer so alles vormachen und über was wir alles reden, wenn es am Ende des Tages ja scheißegal ist, was ein normaler Mensch wünscht, denkt, ne, die Initiativen für normale Menschen spielen alle ja keine Rolle, wenn der Machthaber sagt, ich möchte jetzt gerne dieses Land für die Ölproduktion sichern und bombe jetzt einfach weg, wer mir im Weg steht, und dann nehme ich die in Geiselhaft, die gerne als Marionettenregierung regieren möchten. Und wenn die dann doch nicht mehr dem nachkommen wollen, was ich will, lasse ich sie halt auch verschwinden.
Also die Familie Rodriguez, ich glaube, die haben eine ganz, ganz klare Ansage. Ne? Mhm. Da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Das denke ich schon auf jeden Fall klar. Aber das ist natürlich auch trotzdem, weil du sagst, diese Ohnmacht des Einzelnen, diesen Stürmen der Zeit gegenüber, ne? Das ist ja der Stoff, aus dem große Romane sind, ne? Dass wirklich kleine Menschen mit ihren Liebschaften, mit ihren Befindlichkeiten, mit ihren Schicksalen und so weiter in den Sturm, politischen und weltpolitischen Kriegssturm dieser Zeit da ausgeliefert sind. Das ist schon immer auch Stoff für große Geschichten gewesen, ne? Für große Leidenschaften, großes Leiden. Da musste ich auch so dran denken, ne? Dass dann die kleinen Leute eigentlich immer nur hin und her geworfen werden. Und wir froh sein können, dass uns der Sturm der Geschichte, auch wenn nicht alles schön gelaufen ist, so was Positives wie die wie Niedergang der SED-Diktatur gebracht hat. Ne? Also da haben wir eigentlich schon ganz gut abgeschnitten, oder?
Tja, noch ist es ja ganz okay hier, aber also gerade die Aussicht, dass wie sich das jetzt in Grönland entwickeln wird. Hm. Also der Fakt ist ja, wenn sie es wollen, können sie sich halt nehmen. Es gibt ja keinen Widerstand. Es gibt ja noch nicht mal eine gemeinschaftliche Richtlinie, zu der sich die europäischen Staatenlenker jetzt irgendwie mal vereinbart hätten. Also sie haben vereinbart zu reagieren.
Ja, das
cool.
Ist,
ja, also, herzlichen Glückwunsch. Also Boots on the ground, Sache ist fertig. So, und wenn du bedenkst, dass das sozusagen der größte Lagerort seltener Erden der Welt ist.
Und was jetzt, Grönland oder was?
Grönland ist der größte Lagerort seltener Erden der gesamten Welt. Das ist der geostrategisch wichtigste Punkt dieses Jahrhunderts, das Grönland. So, da hat er recht. Für seine Security, für sein Land will er das natürlich haben. Wir brauchen das als Europa, aber auch ganz dringend für Europa. So, das ist wirklich ein Ort, um den man Krieg führt. Das ist kein Spaß. Das ist nicht so ein Witz wie Taiwan, wo es um irgendwelche nationalistischen Befindlichkeiten geht und gerade irgendeiner Technologie, die da ist.
Ja, ich würde gerade sagen, irgendwelche temporären technischen Fragen, die sich mit den nächsten Fortschritten ohnehin erledigt haben könnten.
Grönland, ne? Ist ja. Das nächste Jahrhundert machtpolitisch. Und es ist ein super geringer Einsatz für Donald Trump zu sagen, wir stecken da jetzt einfach ein paar tausend Soldaten hin und sagen, fuck off, so. Also wenn ich Donald Trump wäre und dementsprechend auch irre, so, aber jetzt gerade dabei beweisend, dass ich sowieso mit allem durchkomme und dieses ganze Machtpotenzial da ausschöpfe, was die USA ja die ganze Zeit auch schon hatte, und glaube, dass es mit Machtpolitik besser zu lösen ist als mit Trade Politics, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Da würde ich sofort Grönland einnehmen, ohne Frage. Was will mir Europa?
Krieg ist nur eine Fortführung der Wirtschaftspolitik mit anderen.
Ja, genau. Es wäre doch kein Krieg.
Nein, also das ist, glaube ich, als Szenario jedem klar, dass jetzt keine dänische Fregatte das Feuer auf irgendwelche Luftlandeeinheiten oder irgendwelche Vessels der USA eröffnen würde oder sowas. Klar, es ist ja auch die EU ist ja auch komplett am Versagen. Auch die EU hat einen militärischen Arm, ne? Das brauchen wir jetzt gar nicht so in der NATO denken, das Spielchen. Aber da siehst du mal, wie aufgescheucht. Das erinnert mich alles komplett an den Zusammenbruch des Ostblocks, an den Zusammenbruch des Warschauer Vertrages, an den Zusammenbruch des RGW, als der Hegemon Sowjetunion auf einmal weg war, minus dass die Sowjetunion nicht durchgedreht ist und dann ehemalige Mitgliedstaaten besetzt hat, sondern dann eher davon abgelassen hat, ne, da zu intervenieren bei irgendwelchen Reformbewegungen. Und genauso aufgescheucht sind jetzt die ehemaligen Partner der USA weltweit, politisch und Handelspartner, dass da einfach kein Verlass mehr ist.
Naja.
Dass der Hegemon komplett auf der psychiatrischen Abteilung unterwegs ist.
Naja, der Hegemon hat halt nicht mehr die Macht, die er vorher hatte. Also er ist ja nicht mehr Hegemonialmacht. So, und deswegen zieht er sich zurück in die Einflusssphäre, über die er gebieten kann. So, und das ist halt nicht mehr die weltweite Verstrickung, sondern das ist halt der Doppelkontinent. So, und den machen sie sich jetzt zur Bitch.
Ja, das und natürlich auch dieser Aufmerksamkeitsshift in den asiatischen Raum von Europa weg, ne? Also das entscheidende Machtinstrument der USA, diese Militärmacht, das ist ja ungebrochen und die ist auch immer noch da.
Ja, also, aber also was ja völlig richtig und relevant ist und worüber ja immer wieder keiner spricht, 90% der Verarbeitungskapazitäten und der Ressourcen im Bezug dieser seltenen Erden liegen in China. Und ohne Grönland, also Grönland ist notwendig, um von China unabhängig zu sein. Was seltene Erden angeht. So, also Grönland wird von den USA annektiert werden. Das wird passieren.
Also ich bin mir da nicht ganz sicher, weil ich glaube, es gibt da noch genug Optionen, die, wie soll man sagen, rein monetär und vom Profitbild her ähnlich verlockend wirken. Ne?
Aber der Punkt, an dem Punkt sind sie ja schon. Also es sind auch ausschließlich, ich glaube mit einer Ausnahme, also sind es nur US-amerikanische Unternehmen, die da Claims abstecken und die da große Exploration betreiben etc. Also die USA ist ja schon mit beiden Händen in Grönland drin, aber Grönland entwickelt ja mittlerweile so ein bisschen so ein Souveränitätsgefühl.
Und ja, was heißt mittlerweile?
Naja, also dass sie ein eigener Staat werden wollen, so. Ne? Und dieser letzte Drift weg von Europa, den haben sie ja versucht, mit Engelszungen da so zu bespielen in den letzten Jahren. Und vielleicht hat man jetzt einfach die Schnauze voll.
In Grönland meinst du oder in USA?
Nee, in den USA.
Ja, ich bin mir da nicht ganz sicher. Also es ist zum Scheitern verurteilt, wie so viele andere Sachen, die man bei der Einschätzung solcher Fragen des Handelns der USA in der Vergangenheit gesehen hat, weil man immer strategisch nachdenkt und es ist wenig strategisches Denken im Handeln von Trump. Ne? Der kann immer Sachen machen, die völlig, genauso wirst du nie erfahren, ob da eine Riesenstrategie bei der Sache mit Maduro dahinter steckt oder ob der es halt einfach gemacht hat und eigentlich gar keinen Plan hatte für das danach. Ne? Nur, dass es der Option, dort die Kontrolle über Bodenschätze und Land zu haben, nicht schaden würde, wenn Maduro weg ist. Ne?
Ja, beziehungsweise den
also
Einfluss.
Also ob da weit darüber hinaus nachgedacht wurde, bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, man kann auch nicht mal prognostizieren, ob da eine Szenarienabwägung zwischen politischer und kriegerischer Lösung im Hinblick auf Grönland angestellt wird oder so. Das finden einfach nicht die normalen Denkweisen statt, die man in irgendwelchen Strategieplanen spielen oder in geschichtlichen Betrachtungen, die man durch die Jahrhunderte von außenpolitischen Auseinandersetzungen immer ansetzen konnte. Das ist ja dieses komplette Chaos. Ne? Dieses Chaos hat System. Ne? Dass er eben das bekommt, was er will und alle ihm huldigen, nur um den irgendwie da so ruhig schnaufend in der Ecke zu haben, damit er nicht zum nächsten Schlag ausholt und irgendwas kaputt macht.
Also würdest du sagen, dass die gar keinen größeren Plan mit Grönland verfolgen?
Im Bezug auf, wie sie da an die Sachen kommen, also dass die Grönland als wichtig erachtet haben, klar, kein Zweifel und es ist ja auch so. Aber wie sie da rankommen, kann es durchaus sein, da wird komplett auf Sicht gefahren. Komplett auf Sicht gefahren. Und einfach nur abgewartet, was diese Angst vor dem Kriegschaos, was er über einen hereinbrechen lassen kann, an Zugeständnissen herabfallen lässt. Ne? Das glaube ich, ist die Taktik. Ne? Einfach, diese Nummer, zwei Autos aufeinander zurasen und einer schmeißt das Lenkrad raus, das ist Trump, hat er damit deutlich gemacht, dass der andere dann so eher in seinem Sinne mal einlenken sollte. weil er es garantiert nicht machen würde. Das ist die einzige Taktik. Ob die da an einer diplomatischen Lösung arbeiten, ich bin mir sicher, Dänemark und die EU, die versuchen, die diplomatischen Drähte heiß laufen zu lassen im Hintergrund, aber ob da am Ende irgendjemand sitzt, mit dem die reden, der dann Trumps Ohr hat, bin ich mir nicht so sicher. Ne?
Also ich glaube jetzt nicht, dass das alles, was dort passiert, allein auf Trumps Mist gewachsen ist. Also das ist ja schon alles Agenda 2025 so, und das ist ja für ihn sozusagen vorbereitet. Also er ist da. Die Frage ist natürlich, wie autark arbeitet er, aber ich glaube schon, dass es eine Gruppe von Menschen ist, die da die Strippen zieht und nicht nur er. Er ist sozusagen das schreiende Baby im Vordergrund, das die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht, aber die eigentlichen Interessen die Interessen der langfristig Planten stehen da im Hintergrund. So, und weiß gar nicht, ob der sich dessen überhaupt bewusst ist, dass er quasi im Grunde sich da selbst abcasht und sich selbst wichtig fühlen kann, aber eigentlich nur der Erfüllungsgehilfe von ganz anderen Interessen ist.
Ne? Ja gut, das ist ja die Stellung des US-Präsidenten im politischen, kapitalistischen System.
Exakt. Und deswegen bin ich immer so überrascht, wenn die Leute sagen, na, der ist wahnsinnig und das hat alles nicht Hand und Fuß. Naja, es ist völlig egal, was er macht. Er ist ja nur eine Marionette oder eine Ablenkung davon, dass dort durchaus ein größerer Plan verfolgt wird. Ne? Also es macht aus objektiven Gesichtspunkten komplett Sinn, Grönland zu besitzen. Punkt.
Also an der Entscheidung, das ist völlig klar, dass nicht Trump Kraft seiner Wassersuppe auf die strategische Erwägung gekommen ist, Grönland könnte irgendwie wichtig sein. Ne? Wer weiß, ob der überhaupt von Grönland schon mal gehört hatte vor seiner ersten Amtszeit. Völlig klar. Aber dieses Anwählen der verschiedenen Optionen und das Porzellan, was zerbrochen wird und so weiter, da wird sich, ja, das ist wie bei Star Wars, wie so ein Rancor, der einfach losgelassen wird und du weißt nicht, was wirklich passiert, aber man weiß, es wird in Long Term den Effekt haben, warum du dir dieses Tier angeschafft hast. Verstehst du, was ich meine? Du hast nämlich eine Schneise, auf der du dann auf dein Ziel losmarschieren kannst. Und ob das dann auf Poltern diplomatische Weise geschehen ist oder mit der Besetzung von irgendwelchen Truppen oder so, auf welchem Umschlag mit Optionen der da auf seinem Schreibtisch tippt oder so, das ist schon auch noch ein Stück weit Trumps Wahl. Das glaube ich. Ja, er operiert in einem Korridor, der ihm vorgegeben ist, mit Optionen, aber welche Option, ob das die ganz verheerende ist oder die oder die oder die, das ist dann nochmal was anderes, glaube ich. Also so würde ich die Beeinflussung eher sehen. Und dass da Trump ein Instrument ist, das geführt wird, bin ich auch keiner anderen Meinung als du, absolut.
Ist nur interessant, dass dieses Schmierentheater da so unhinterfragt weiterläuft.
Ja, wer soll es denn hinterfragen?
Ja, die eigene Bevölkerung, ne? Also wenn du dir anguckst, was da passiert, du musst doch als Bewohner dieses Landes, musst du doch verzweifeln jeden Tag.
Das ist, ohne Scheiß, das ist Weimarer Republik into Drittes Reich in Realtime, was du da siehst, wie sich eine Bevölkerung langsam verhält, wenn Gleichgültigkeit langsam zum Duckmäusertum und dann zum Selbstschutz wird. Aber Passivität ist immer das gleiche Ergebnis. Ne? Zuerst war es einem egal, dann wollte man nur keinen Ärger haben und dann muss man, um zu überleben, die Fresse halten. Ne? Das sind die Steigerungsstufen. Also so kann man es zumindest aus der Geschichte extrahieren.
Ist auf jeden Fall ein toller Start in dieses Jahr, meine Fresse.
Ja. Wenn du den Strom hast du dich und über die Medien darüber unterrichten kannst, ne?
Ja, Deutschland wieder.
Das ist ja auch nicht jedem gegeben.
Deutschland wieder am Rande des Kollaps, ne? Morgen darf man das Haus nicht verlassen, weil alles gefährlich ist und die Bahn nicht in der Lage ist zu fahren, weil. Naja. Ne? Und dann die gefährliche Gruppe Vulkan. Also eine von den beiden Keiner weiß so genau welche.
Weißt du, warum die Gruppe Vulkan heißen?
Weiß ich nicht, vielleicht sind das Reifenhersteller oder so.
Ja, wahrscheinlich. Nee, offensichtlich, hab ich vorhin gehört in einem Podcast, offensichtlich, weil das damals, als dieser isländische Vulkan das öffentliche
Infrastruktur... Also ist das die Eyjafjallajökull...
Nee, ich glaube, die hatten sich ursprünglich Hekla-Gruppe genannt, weil der Hekla ist, glaube ich, dankbarer als... Das ist der dankbarste isländische Vulkan von der Aussprache her. Hier sind die wohl mal Hekla-Gruppe oder so und das ist dann zu Vulkangruppe geworden. Aber dieses Bild, dass ein Vulkan eben das komplette öffentliche Leben lahmlegen kann, das schwingt da wohl mit. Aber... Herzliche Grüße an jeden in den betroffenen Berliner Stadtteilen, die uns jetzt gerade wieder zuhören können. schön, dass ihr wieder da seid.
Also ich finde das schon krass, wenn man bedenkt, dass man wirklich während der, gut, ich meine, das ist nicht so schwierig, die kälteste Woche des Jahres. Lol. Aber also es ist ja wirklich, durchgängige Minustemperaturen hat man ja wirklich selten. Mhm. Und da dann, puh.
Ja, also es ist halt auch, wird einem auch erstmal bewusst, was alles weg ist, wenn kein Strom ist.
Wie, ne? Wie anfällig man ist, ne?
Ja, man denkt immer, ja, okay, gut, da geht jetzt mein Fernseher nicht, gucke ich halt aufs Handy, ne? Aber nach zweimal drücken ist dann auch nichts mehr mit Klospülung im Hochhaus oder so, ne? Ganze Pumpensysteme funktionieren da ja auch nicht. Mobilfunkmasten operieren nicht und so weiter. Das ist schon hässlich. Also, kannst du dich noch an Stromausfälle in der DDR, nicht in der DDR, aber so,
Mike, ich kann mich dran erinnern. Ich glaube, ich kann mich dran erinnern, dass wir in der letzten Folge über Stromausfälle gesprochen haben.
Stimmt. Ja. Krass, oder?
Wir haben es quasi indirekt predicted.
Ja, jetzt kam gerade so was in meinem Kopf hoch und da haben wir uns über Stromausfälle unterhalten.
Ja.
Meinst du, die gehören zu unseren Hörern?
Wir haben doch keine linksextremen Hörer. Nein, nee. Also ich bin nach wie vor überzeugt, dass das, wie diese ganzen anderen Angriffe auf unsere Infrastruktur in den letzten Jahren, über die viel zu selten in den Medien berichtet wird, russische Agenten waren. Es ergibt doch gar keinen Sinn. Also erklär
Willst
mir doch mal.
Willst du in deinem eigenen Eisberg auftreten oder was? Es sind halt, ja, natürlich, klar, aber man bewegt sich dann halt trotzdem im Bereich von Verschwörung, ne? Ob das Theorien also, sind, dann.
Ich habe oder zwei nicht. Argumente. Lass mich kurz zwei Argumente vorbringen.
Ja.
Erstens, Linksextremisten kämen überhaupt nicht dazu, eine solche organisierte Aktion umzusetzen, weil die sich währenddessen in 5 Splittergruppen aufteilen würden, die sich dann beim Erreichen dieses Ziels bekämpfen würden.
Und das so. Im Plenum nicht geklärt werden
genau,
konnte.
Genau. Ne? Ja. Und der andere Grund ist, es passiert ja tagtäglich, dass wir von russischen Kräften angegriffen werden auf der Ebene der Infrastruktur, auf der Ebene also der digitalen Infrastruktur. Wir sind Kriegsziel. Die ganze Zeit durchweg, das ist keine Theorie, das ist Fakt.
Absolut.
Also warum sollte dieser konkrete gegen die Hauptstadt gezielte Angriff, warum sollte das von irgendwelchen Verschwurbelten auch noch linksextrem sein? Das zahlt ja so ein in die Kasse des Kulturkampfs, dass es Linksextreme auch noch sein müssen, weil es ja darum geht, weiterhin den gesellschaftlichen Diskurs zu kapern und die Spaltung im Land weiter zu vergrößern. Also es ist, also kein Linker, ich bin da vielleicht auch sehr, sehr disconnected, Mike. Das ist vielleicht meine Frage an dich. Sind Linke mittlerweile so weit weg von der Realität, dass sie nicht verstehen, dass sie sich zu den Agenten der feindlichen Kräfte dieses Kontinents machen, wenn sie sowas durchführen?
Hast du schon mal von Sarah Wagenknecht gehört? Natürlich gibt es Linke, die nicht von der Wand bis zur Tapete denken. Natürlich! Das ist eine linke Grundsportart, ist das, ne?
Solchen Leuten nichts zu tun, Mike. Entschuldigung.
Also, absolut, das gibt's in anderen politischen Schattierungen genauso.
Ich kenne nur Salonlinke wie dich.
Und die Linke ist davon absolut nicht frei. Es kann ja trotzdem eine linke Organisation gewesen sein, die sich zum Handlanger Russlands macht. Also wer das am Ende war, das ist ja im Prinzip scheißegal. Das einzige Argument, was man deinem Argument entgegenbringen kann, ist, dass es auch noch genug andere Leute gewesen sein könnten oder Interessenlagen.
Also ne? Ich meine, es könnten Linke im Auftrag Russlands gewesen sein. Da gehe ich mit.
Können das welche gewesen sein, die nochmal demonstrieren wollten, klar machen wollten, wie gefährlich Russland ist, wie unser Zivilschutz vernachlässigt wird, ne? Wie bar Deutschland dasteht oder nicht.
Aber dann hätten sie es doch gesagt,
das,
oder?
Das ist halt, nö. Das ist dann nicht das Drehbuch von einer False Flag Operation. Ne? Also das ist da nicht so. Genauso gut kann das ein rechter Anschlag sein, der das den Linken in die Schuhe schieben will. Oder da kannst du dir ja sonst was ausmalen. Ne? Also es sind ja so viele Triggerpunkte angesprochen worden. Nicht nur durch den Anschlag.
Vielleicht hassen sondern die auch einfach nur berechtigterweise Berlin. Vielleicht sind das einfach Berliner, die Zugezogenen loswerden wollen auf diese Art und Weise. Ja, vielleicht wohnen in diesen betroffenen Vierteln übermäßig viele Schwaben.
Ey du, vielleicht war das auch einfach nur ein Doktorand, der am Bundesarchiv Lichterfeld noch ein paar Tage mehr für seine Doktorarbeit brauchte und eine Entschuldigung fürs Reißen vom Abgabetermin. Keine Ahnung, aber verstehst du, was ich meine? Die einfachste Erklärung ist Russland. Da gebe ich dir absolut recht. Ne? Wer sagt, dass dem das nicht spätestens bei der zweiten Runde des Nachdenkens über diese Thematik in Sinn gekommen ist, der hat entweder viel Pech beim Denken oder der lügt. Ne? Da gebe ich dir ja absolut recht. Aber es können noch so viele, viele andere Interessenlagen gewesen sein. Das ist so ähnlich wie bei der Ostsee-Pipeline. Ne? Also theoretisch aus dem Blickwinkel könntest du denken, ja okay, vielleicht waren es ja sogar die Ukrainer oder keine Ahnung,
ich dachte, das ist jetzt klar, wollten. Dass es die Ukrainer waren.
Nein, dieser Stromanschlag meine ich. Einfach um zu zeigen, wie scheiße und gefährlich Russland ist. Das ist müßig darüber. Und der Erkenntnislage, zu der wir imstande sind, also ich noch viel weniger als du, aber da ist es müßig, darüber nachzudenken, wer das war, weil da wirst du zu dem Ergebnis, da gibt es so viele Optionen, dass man das nicht auf einen Kandidaten dann festpinnen kann. Nee. Und ich bin auch kein Freund davon, immer zu sagen, die Russen waren es. Das lenkt auch ein bisschen zu sehr von der eigentlichen Problematik ab. Warum kann man an so einer Scheißbrücke das einfach so machen? Zum Beispiel. Ne? Vielleicht sind es auch Leute, die ein Interesse daran haben. Theoretisch kann es der Verfassungsschutz oder BND gewesen sein, die einfach im Inneren den Überwachungsstaat hochfahren wollen.
Das
oder,
hätte der ne? BND also, auch nicht hingekriegt.
du weißt ja gar nicht, was die eigentlich machen wollten. Ne? Vielleicht wollte der BND ja die Brücke sprengen und haben stattdessen Stromausfall gemacht oder so. Keine Ahnung.
Ne? Ja, meine liebste Verschwörungstheorie ist ja, dass der BND eigentlich super kompetent ist, aber diese immer so tut, als wäre es nicht.
Also meine Lieblingsformulierung ist, die habe ich mal von so einem Sicherheitsexperten im Podcast gehört, also international gilt der BND als der Vegetarier unter den Geheimdiensten. Das fand ich eigentlich immer am besten. Das macht, glaube ich, ganz gut. Also weiß es nicht. Es ist müßig, darüber nachzudenken und lenkt auch so ein bisschen davon ab, was man eigentlich diskutieren kann. Ne? Wie wurde darauf reagiert? Warum ist sowas möglich?
Nämlich, warum Kai Wegner jetzt beim Tennisspielen war. Das ist nämlich der eigentliche Grund.
Ja, aber ganz ehrlich, also wenn da ein überlasteter Spitzenbeamter mal was für sein... Es ist natürlich komplett unglücklich. Ne?
Es schreiben einfach gerade so viele darüber und ich denke mir so, Leute... Ist das wirklich das, was gerade in eurem Kopf rumspukt in den letzten Tagen? Ist das wirklich jetzt relevant?
Ja, man muss auf jemanden draufhauen können. Ne? Das ist doch typisch. Dir passiert irgendwie, dir fällt keine Ahnung, dir fällt irgendwo was runter und es ist keiner dran schuld, außer du selbst. Da guckst du doch auch erstmal in die Runde, ey, Alter, welcher Idiot war jetzt daran schuld, ne? Und dann brauchen wir irgendjemanden, wo man draufhauen kann, ne? Und da guckt man, wer hat sich da gerade nicht sympathisch verhalten und dann war er halt zum Tennis spielen. Meine Fresse. Also wirklich ganz im Ernst. Es gibt genug Kritikpunkte an dem Typen, aber das lasse ich dem nun wirklich nicht an. Da finde ich es viel schlimmer, wie schlecht der seine Rückhand auf dem Foto präsentiert oder so. Also sollte er schon noch mal ein paar Tennisstunden nehmen. Also man sollte draus lernen, drüber nachdenken, vielleicht ein Dieselaggregat zu Hause hinstellen oder ein Solarkraftwerk auf dem Balkon. Ja, aber der größte Stromausfall nach dem Zweiten Weltkrieg ist schon krass, ne?
Wirklich, ja? Auch DDR mitgerechnet, ja?
Habe ich gelesen. Ist jetzt nicht, dass ich jetzt hier eine Statistik habe über Stromausfälle in der DDR oder irgendwas. Größte Stromausfall nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da ist deine Frage natürlich berechtigt, weil solche Statistiken gucken ganz oft nur auf Westdeutschland. Das stimmt. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht.
Ja, unser Kanzler hat auch den Osten in seiner Neujahrsansprache wieder ignoriert.
Echt?
Naja.
Was hat er denn gesagt? Ich begrüße alle Leute zwischen Flensburg und Burghausen oder was? Oder?
Nee, da ging es halt wieder um die Jahrzehnte, die man hier irgendwie was aufgebaut hat. Und da, also einfach.
Ja, gut, so es sind ja mittlerweile Jahrzehnte.
Nee, es war wie viele? 60, 80, 80 Jahre? Ja. 8 Jahrzehnte.
Ach so.
So, also einfach, es existiert in seinem Kopf halt nicht.
So. Nee, ja, es ist ja, also rein juristisch denkt er ja auch richtig. Wir gehören ja jetzt dort mit dazu. Wir sind ja gar nicht mehr was anderes. Ne? Das ist ja einfach nur ein Beitritt zu einem Geltungsbereich, wie deine Geschichte vom Dorf, wenn es der Einheitsgemeinde beitritt, dann nicht zur Geschichte der anderen Stadt wird.
Was ich dich jetzt gerade gar nicht gefragt habe, was ist denn jetzt eigentlich aus staatsrechtlicher Sicht diese Maduro-Verhaftung?
Wie aus Staat, meinst du aus Völker? Das hat nichts mit Staat, das ist Völkerrecht.
Naja, also wenn du jetzt jemand, also wie?
Also aus der Sicht welchen Staates? Aus der Sicht des venezolanischen Staates haben sich da ganz viele Leute des Hochverrats.
Okay.
Strafbar gemacht, dann noch verschiedener normaler Straftaten, ne, wie, keine Ahnung, es ist zum Beispiel, also ich kann jetzt nur vom deutschen Strafrecht, ne, ich bin ein bisschen eingerostet im venezolanischen Strafrecht.
Wie nochmal, in welchem Staatsrecht?
Venezolanischen Strafrecht.
Wie nochmal? Sprichst du nochmal richtig aus, bitte.
Im bolivarischen Strafrecht.
Nein, du hast es doch vorhin gesagt, wie man es richtig ausspricht.
Ich habe nicht gesagt, wie man es richtig ausspricht. Ich habe gesagt, wie es mir mal jemand beigebracht hat. Venezuela.
Venezuelanisch.
Venezuela. Suela.
Venezuela.
Wie Consuela.
Consuela.
Ja, ja. Also zumindest sagen die das da auch alle. Also ich habe da mal drauf geachtet und das ist aber auch egal. Ich kann das natürlich nur so beurteilen, was da jetzt das ist völkerrechtlich grottenrechtswidrig ist, das ist ja klar, ne? Also kannst du völkerrechtlich nur irgendwie rechtfertigen, wenn du dieses komplette Staatsgebilde Venezuela ablehnst, ne?
Na, die Argumentation ist ja, dass er der Kopf eines Drogenkartells sei und dieses Drogenkartell ist als Terrororganisation in den USA eingestuft worden irgendwie. Und deswegen ist es quasi ein Akt der Selbstverteidigung, dagegen Maduro vorzugehen. Weil er jetzt sozusagen ja als Krimineller verhaftet worden ist. So gesehen ist es eine Art Polizeieinsatz gewesen.
Ja, auf dem Hoheitsgebiet einen anderen Staates, in dem das Recht, auf das die sich
beziehen, ja gut, also gilt. Das interessiert die USA ja auch.
Ja, natürlich. Also es geht nur, wenn die bestimmte Sachen nicht interessieren oder beziehungsweise die Rechtsdeutung in die Sphäre des anderen Staates ausdehnen. Ne? Dann funktioniert das vielleicht als Mindermeinung in der Wissenschaft, würde ich es mal bezeichnen. Ne? Also ich bin kein Völkerrechtler, keine Ahnung. Das hat nichts mit Staatsrecht zu tun. Nach dem, was ich von Völkerrechtlern lese, sind ja eigentlich einhellig einer Meinung, dass man das so nicht machen kann und auch nicht so ähnlich.
So, aber jetzt auch so staatsrechtlich, darf denn eine Regierung überhaupt, also die Restregierung, die jetzt da ist, so abhängig sein von dem Wort eines anderen Volksvertreters? Also eines Vertreters eines anderen Volks?
Ich glaube, nach der Verfassung Venezuelas nicht. Also das kann ich mir nicht denken. Weiß ich nicht. Aber zumindest ist ja, glaube ich, die Rodriguez vom obersten Gericht eingesetzt worden oder so. Ne? Also das schien zumindest ein rein staatsrechtlich geordnetes Verfahren dahinter zu stehen. Zumindest nach deren Denkweise in der Machtübernahme jetzt von der Rodriguez. Aber rein, wenn du jetzt aufs rein Faktische schaust, ist es ja schon ganz lange eigentlich eine, ja, wie soll man sagen, eine bezahlte Leibgarde, die da die Regierung schützt. Ne? Also es ist, habe neulich gelesen, die Dichte von Generälen ist nirgends so hoch wie in Venezuela, weil da so viele Militärangehörige immer befördert werden mussten.
das kann, nicht mal Nordkorea.
Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Ich glaube, in Nordkorea herrscht noch eine andere Knute. Und da...
Na, da gehen auch öfter mal Generäle verloren.
Da geht auch immer mal Generäle verloren und es ist auch ein krasses Parallelsystem zwischen Partei und Militär. Also das ist da wirklich nochmal ein Staat im Staat, das Militär in Nordkorea. Ne? Was dann wirklich nur beim allerobersten Führer dann zusammenläuft, ne? bei Kim. Aber in Venezuela, ja, hat da die Macht, wer die Waffen hat. Ne? Das ist einfach so. Und ich glaube, da sind so ein paar Militärführer da im Hintergrund, mit denen man eigentlich redet. Ne? Und die man vorher auf der Seite haben musste, um da überhaupt über sowas nachzudenken. Da bin ich mir relativ sicher. Und die schienen sich auch schon in der Vergangenheit recht zugänglich zu zeigen für bestimmte Zahlungseingänge und ihr entsprechendes Verhalten, weil so anders hat ja Maduro seine Macht auch nicht gesichert.
Ja, schon Machiavelli hat geschrieben, dass man sich seine Macht nicht mit bezahlten Söldnern absichern sollte.
Gibt immer einen, der mehr zahlt, ne?
Das große Problem der oberitalienischen Fürsten der damaligen Zeit.
Okay, das ist natürlich ein schöner Bogen, den der jetzt schlägt.
Also es ist wirklich sehr interessant, wie intensiv im Fürsten da über so Söldnergeschäfte geschrieben wird. Ne? Das ist ja, also... Die meisten, die das zitieren, haben es ja nie gelesen. Ist ein, also interessante Sidequest, könnt ihr mal nachlesen.
Ja, aber ich fand es trotzdem krass. Ich habe wirklich gedacht, die wollen mich verarschen, als ich das in Nachrichten gehört habe.
Ja, ich bin früh aufgewacht, irgendwie 7 Uhr, ich konnte nicht schlafen, habe das gesehen, dachte so, nee, Alex, du stehst jetzt nicht auf, um ein Video zu machen. Nee, nee, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Ich werde nicht am 3.1. das erste Video machen. Ich habe frei. Schluss. Ich lass mich da nicht mehr. Ich habe mir das auch vorgenommen dieses Jahr, dass ich wirklich aus dieser permanenten Aufgeregtheit, weißt, ich war kurz daran, schon wieder eine Analyse zu Grönland zu machen. Ich mach das entspannt nächste Woche. So, und wenn Grönland bis dahin abgebrannt ist, naja, dann ist das halt so. Den Stress, weißt du, ich habe so viele graue Haare jetzt gekriegt letztes Jahr. Schluss. Das ist mein Vorsatz für dieses Jahr, dass ich in der Inhalteproduktion wirklich eher langfristige Themen anspreche und irgendwie Geschichten erzähle, die nicht von einem auf den anderen Tag irgendwie ganz anders sind.
Ja gut, wenn man einen gewissen Qualitätsanspruch verfolgen will, den man nur mit Zeit sich einhalten kann, ne? Ja. Dann ist das wahrscheinlich die einzige Lösung, ja.
Dank TikTok bist du ja eh nicht mehr der Schnellste. Es passiert etwas, 10 Sekunden später gibt es das erste TikTok zu irgendwas auf der Plattform. Ne? Und es ist ja, und auf der Ebene ist es ja auch scheißegal, ob irgendwas stimmt. Es ist ja scheißegal, du siehst das ja auch so schnell, du erinnerst dich doch 10 Sekunden gar nicht mehr später daran, von wem du es eigentlich gehört hast. Also nicht nur, dass du ja nicht nachprüfst, worum es geht, du merkst dir ja auch gar nicht, wer deine Quelle war. Und so sickert das dann in dein Hirn rein. Und ich will auf dieser Ebene gar nicht mitspielen. Ich will das alles gar nicht. Ich will, dass die Leute zu mir kommen, wenn sie es genau wissen wollen. Und ansonsten ist es eh egal, ob sie richtig informiert sind oder nicht, weil dann brauchen sie es offensichtlich nicht. So.
Naja, glaube ich. Aber das ist dann halt Wirkung und Anspruch. Ne? Also wenn man, da muss man dann natürlich auch Themen haben, die dann in der Qualitätslage auch genug Leute interessiert. Ne? Kann man das überhaupt so darstellen, dass man die Aufmerksamkeitsspannen der Leuten noch ausnutzen kann, dass man dann so ein Themen, solche komplexen Themen gerecht darstellt? Also der Sache also, gerecht gegenüber darstellt.
Also meine Erkenntnis das letzte halbe Jahr war auf jeden Fall, dass es sich mehr lohnt, langwierige und größere Themen aufzumachen als kurzfristige, weil die Aufmerksamkeit, wie du ja gerade schon sagst, sehr schnell wieder weg sein kann. Also ich habe was zu Maduro und Venezuela gemacht, Tag später war das Interesse weg. Also es hätte sicherlich besser funktioniert, wenn ich wirklich am 3. damit rausgegangen wäre, klare Sache, aber dann hätte ich einfach... Naja, also ich bin schon sehr schnell. Also es gibt da auch viele Zusammenhänge, die auch in der Presse so nicht diskutiert worden sind. Beispielsweise die Grenzstreitigkeiten mit Guyana, die von Maduro gerade wieder forciert worden sind, um sich innenpolitisch zu stabilisieren und die den dortigen Ölunternehmen wie Chevron beispielsweise oder Exxon ist da, glaube ich, vor allen Dingen unterwegs. Also es gab da einfach Befürchtung, dass sich das in Guyana wiederholt, was sich in 2000ern ja in Venezuela wiederholt hat. Es gibt da einen Grenzdisput um ein Drittel oder so oder zwei Drittel des gesamten guyanischen Geländes. So, das ist ja damals, das ist ja quasi in einer eigenen Nation da zugerechnet worden, aber Venezuela hat das nie ratifiziert, dieses Abkommen von 1800 irgendwas. Und deswegen üben die da massiven Druck aus auf beispielsweise Ölexplorationsteams vor Ort. Und das ist etwas, das rein politisch gesehen die aktuell dazu geführt haben könnte, dass man in Venezuela jetzt mal einen Schnitt machen wollte. Aber das weiß ich nicht, das geht dann schon wieder so tief rein.
Ja, also so lesen, das hat, das nicht. Natürlich hat diese Venezuela-Aktion ja auch wirklich Signalwirkung, ne? Weil das ist schon eine Ansage. Wer mir sagt, dass da jemand wie Castro oder so da nicht unruhig auf seinem Stuhl hin und her rutscht, wenn er sowas hört oder liest, das glaube ich nicht. Ne?
Ich finde das krass, dass sie sogar Mexiko gedroht haben.
Ja. Ist ja... Kolumbien auch. Ja, wenn man sich das dann so überlegt, ist ja auch ein Land, da war ich jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit. Ist schon wirklich verrückt, wie klein die Welt geworden ist mit Ländern, das, in die man, wo man jetzt noch, also wo man jetzt einfach unbesorgt mal hinfliegen würde. So,
ne? Das ist genau der Punkt. Wo würdest du dieses Jahr noch unbesorgt Urlaub machen, Mike?
Meinst du in Südamerika?
Nö, generell auf der Welt.
Muss es weit weggehen, oder?
Naja, Europa geht ja noch. So außerhalb Europas.
Außerhalb Europas. Ja, es kann ständig was bei selbst Ländern wie Chile oder so, kannst du immer mal in irgendeine Demo geraten, die unangenehm wird, ne? Oder in Argentinien genauso. Oder wenn du in Brasilien im falschen Viertel unterwegs bist, ne? Klar, aber die Länder könnte man auf jeden Fall hin, in Ozeanien. Wenn man jetzt Naturkatastrophen ausblendet, du willst jetzt auch nicht gerade auf Vanuatu am Strand liegen, wenn da irgendwie mal eine Welle kommt, die höher ist als die 3 Meter, die Insel ist. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Ist ja nicht immer nur politische Instabilität. Oder ja, jetzt ein Roadtrip an der Ostküste der USA. Das hat auch nicht nur was mit der politischen Situation zu tun. Da kann es auch sein, dass du am nächsten Tag einfach mal im 2 Meter hohen Schnee steckst, ne? Wenn da mal wieder so eine Husche kommt. Das ist insofern, ich bin aber jetzt niemand gewesen, der da immer ganz riesengroß vorher drüber rumgegrübelt hat. Und es können auch ständig Sachen passieren, die, ich kann mich daran erinnern, nach dem Abitur hatte ich ganz lange gespart, weil ich eine Reise zum Abi, nach dem Abi machen wollte, nach Indien und dann auch in diese Kaschmir-Region und so weiter. Und da ging es dort auf einmal richtig los mit entführten Touristen und hast du nicht gesehen oder so, ne? Also 1-2 Monate, bevor ich dahin wollte. Ne? Also da kann sich auch ständig immer irgendwas zeigen, irgendwelche Konflikte, die aufbrechen oder Terrorgruppen, die da ans Licht der Öffentlichkeit treten mit einer Aktion, wo vorher überhaupt nicht mit zu rechnen war. Also,
aber in Kaschmir, also Kaschmir war da auch vorher die ganze Zeit instabil, oder?
Ja, also jetzt nicht instabil im Sinne von, das ist ja auch nochmal das Ding, also es gibt auch viele, was heißt viele, aber große Teile in Mexiko, wo du auf der Hut sein solltest, wenn du als Tourist rumfährst und trotzdem in den Touristenzentren oder so, da bist du relativ sicher. Ne? Das ist ja auch in afrikanischen Ländern so oder in manchen asiatischen Ländern, aber dass da in Kaschmir Touristen bedroht und entführt wurden oder so, das war schon eine neue Qualität damals. Also, dass da so interne Konflikte dann auf Ausländer übergegriffen haben. Kann mich auch daran erinnern, selbst in Costa Rica, was eigentlich das mittelamerikanische Land ist, wo immer Peace and Harmony ist, auch da wurden schon Leute entführt, ne? In 90er, 2000er Jahren. Also das ist, also wenn man die Seite vom Auswärtigen Amt liest, da ist eigentlich zu kaum einem Land irgendwie, ey, ist geil, viel Spaß. Also irgendwas ist immer irgendwo passiert.
Gott sei Dank habe ich vermutlich gar keine Zeit für Urlaub dieses Jahr da.
Ja, ich sag mal so, also jetzt ein Städtetrip nach Taiwan oder so, da denkt man dann schon, guckt mal, liest man schon mal die Nachrichten vorher, wie es da gerade aussieht.
Das ist lustig, weil ich tatsächlich höchstwahrscheinlich, also möglicherweise nach Taiwan fliege dieses Jahr.
Echt? Naja, vielleicht bist du ja, wie nennt man das, als Erster vor Ort?
Du schreist bitte nicht.
Nee, natürlich nicht. Ich kenne das Gefühl sehr gut. Wie gesagt, ich war ja in den USA am 11. September und dann auch kurz danach in New York. Das ist schon ein komisches Gefühl, wenn auf einmal so die weltpolitische Lage über dich hereinstürzt und du denkst, du bist auf der falschen Seite des Ozeans. Ne? Also von zu Hause aus gesehen. Das ist schon krass. Ja, also, was sagst du deine Mutter dann dazu?
Zu Taiwan? Die macht sich da keine Sorgen.
Ich denke, okay. Ja gut, aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass da jetzt irgendwie was in der Luft liegt, aber...
Also ich weiß nicht. Also es gab jetzt wieder starke Militärmanöver und nach dem, was jetzt in Venezuela passiert, ich meine, das hat die Chinesen jetzt sehr viel Geld gekostet, ne? Und wer weiß, ob die sich da nicht ein bisschen was ausgedealt haben im Hintergrund. Der Dealmaker Trump.
Meinst du? Du lässt mich hier, da darfst du dort, oder was?
Also in der Beschreibung, die du gerade zu Donald Trump gegeben hast, würde das durchaus passen.
Ja, klar. Okay, du lässt uns in Venezuela, dafür schicke ich meine Soldaten auf Guam in Urlaub, oder was, so ungefähr. Kann schon sein. Also, das meine ich halt aber, ne? Das werden Leute wie du und ich nie erfahren.
Nee.
Allerhöchstens mal in ferner Zukunft in irgendwelcher Erinnerungsliteratur oder wenn Archive öffnen. Und selbst solche Gespräche sind dann eher, wie soll man sagen, im Diplomatendeutsch informell, ne? Hinterlassen da keine Spuren in Archiven oder so. Deshalb ist da meistens nur Erinnerungsliteratur von irgendwelchen Leuten, die dabei waren. Ich habe neulich ein Foto gesehen von jemandem, da stand so drunter, diesen Mann kennen Sie garantiert nicht, aber es ist einer der meistgeschützten Leute. Das ist ja der Manager von, der zwischen Wladimir Putin und Xi Jinping immer übersetzt. Dolmetscher. Solche Leute sind da natürlich von ganz großem Interesse. Ne? Also stell dir mal vor, der Geheimdienst wird eines solchen mal habhaft. Also.
Och, stell dir mal vor, du bekommst so ein Job-Offer. Was machst du denn da?
Keine Ahnung. Also ich glaube, das hängt davon ab. Bei mir würde es davon abhängen, ob ich Familie hätte oder nicht. Von meinen eigenen Verantwortlichkeiten.
Ich frage mich halt auch, was wäre, wenn man es ablehnt. Ne? Also schon alleine in diesem Zirkel dann schon, also vielleicht stirbst du schon, wenn du Nein sagst?
Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kann ich.
Ja, aber wo wir gerade von Erinnerungsliteratur sprechen, du hast ja auch ein bisschen was in der offiziellen Geschichte oder in offiziellen Archiven existiert, zusammengetragen, um einen Kundenservice vorzubereiten, habe ich gehört.
Ja, das könnten wir mal, wie gesagt, die habe ich schon vor langer Zeit vorbereitet, deshalb verzeiht mir, wenn es jetzt nicht an allen Stellen so total flüssig ist, weil das, was man sich bei bestimmten Stichpunkten oder so im Kopf immer noch als Erwähnenswertes dazu denkt, das ist bei mir natürlich jetzt schon irgendwie verflogen. Ne? Mal sehen, vielleicht kommt es beim Vortrag wieder. Wir werden sehen. Ist jemand, hast du safe schon mal von gehört, bin ich mir absolut sicher, aber dessen Persönlichkeit sich nochmal, sich lohnt einfach mal genauer zu analysieren, weil das
gesondert betrachtet.
Ja, weil es nicht jedem so bewusst ist, was da alles so besonders war. Ich erzähle dir was von Fritz Jakob Haber.
Mhm.
Sagt dir jetzt vielleicht noch nichts, kommt noch. Der ist am 9. Dezember 1868 in Breslau geboren worden. War Sohn eines jüdischen Ehepaars. Die waren Cousin und Cousine ersten Grades. Ja, aber ja, da darf man nicht zu, wie soll man sagen,
in der was sagst du jetzt? Da darf man nicht zu wählerisch sein.
Nicht zu wählerisch, also nicht zu schnell vor Vorteil. Ich meine, selbst Darwin hat mit seiner Cousine, glaube ich, 8 Kinder gehabt oder so, ne? Also Charles Darwin, der eigentlich in Sachen Vererbungslehre da, na egal, weißt du, was ich sagen
will. Ja, war ja nicht Mendel. Naja, gut.
Ich glaube, Mendel wird auch immer nur im deutschsprachigen Raum erwähnt. Pfarrer, ne? War es nicht ein Pfarrer? Ja, auf jeden Fall waren seine Eltern Cousins und Cousinen. Nicht weiter schlimm, hat sich auf ihn irgendwie nicht ausgewirkt. Das hat natürlich trotzdem da in der Familie ein bisschen geknoscht deswegen. Ne? Das war jetzt nicht gegen irgendwie totale Widerstände. War trotzdem eigentlich eine ziemlich wohlhabende Familie. Der Vater, der hat ein Handelsgeschäft gehabt, so für Stoffe, Farben, Lacke, Drogen. Baumarkt, würde man vielleicht heute sagen. Seine Mutter, die ist leider wegen Komplikationen bei der Geburt gestorben. Also kurz nach der Geburt, ein paar Wochen später. Vater hat dann wieder geheiratet. Und der Vater, das war halt wirklich so ein Geschäftsmann irgendwie da relativ, der da relativ straight und brottrocken war irgendwie. Also der Fritz, der war eher ein bisschen musisch, ein bisschen musisches, intellektuelles, weicheres Kind. Und das war schon so ein richtiger Vater-Sohn-Konflikt. Da kann man schon davon reden, der sich auch aus den verschiedenen Persönlichkeiten da ergeben hat. Hatte ein Faible fürs Theater, hat viel Literatur gelesen, hat sich auch mit der Bibel befasst und so weiter. Wie gesagt, also musisch, humanistisch begabt, hat auch ein humanistisches Gymnasium besucht in Breslau mit altsprachlicher und mathematischer Ausrichtung. Nach dem Abitur hat er auch eine kaufmännische Lehre gemacht wie sein Vater, ne? Also dem konnte er sich nicht entziehen, so weit ging die Rebellion da noch nicht. Und hat 1886 hat er dann trotzdem ein Semester lang Chemie an der Berliner Wilhelms-Universität studiert.
Ich wusste doch, dass ich den aus Chemie kenne, ich wusste es.
Ja, genau, natürlich. Du wirst ja wohl Fritz Haber kennen, oder? Insofern sind da jetzt ein paar Sachen, die ich dir als nächstes erzähle, nicht mal so eine große Überraschung für dich. Ist dann nach einem Semester nach Heidelberg gewechselt, war dort auch in so einer schlagenden Studentenverbindung. Ich habe gelesen, eine schwarze schlagende Verbindung. Hast du eine Ahnung, was das bedeutet, schwarze Verbindung?
Nee, aber es überrascht mich ehrlicherweise.
Ich habe jetzt nicht gegoogelt, das war jetzt nur als Frage an dich.
Aber es überrascht mich, dass er als Jude in einer schlagenden Verbindung war.
Tja, keine Ahnung, 1886 oder in 1880er, 90er Jahren. Weiß ich nicht, wie da die Lage war.
Nicht gut, vermute ich mal. Also wann war die Lage je gut?
Für Juden in Deutschland.
Ja.
Also bin ich kein Experte, kann ich dir nicht sagen. Dann hat er 1888, 89 zum Militärdienst gekommen, war dort bei der Feldartillerie, hat sein Studium fortgesetzt, ist dann erneut nach Berlin gegangen an die Technische Hochschule Charlottenburg. Dort hat er bei Karl Liebermann seine Dissertation in organischer Chemie geschrieben und wurde dann halt 1891 endgültig promoviert. Ne? Dann hat er weiter noch ein bisschen, scheinbar, heute würdest du sagen, postdoktoral noch in Zürich ein bisschen rumstudiert, in Jena auch. Ne? Also bin immer wieder beeindruckt, welche Persönlichkeiten alles an der Uni Jena unterwegs waren. Die Ahnenreihe, die möchte ich nur mal erwähnen, ne? Weil das meine Uni auch war. Da war ich immer so ein bisschen stolz drauf. So, da war ja wirklich alles von Karl Marx über Gerhard Hauptmann, was weiß ich, Christa Wolf, August von Kotzebue. Kennst du den? Den Dichter, ja, ne?
Ja, klar. Ja, zum Thema schwarze Verbindung noch, das sind die keine Farben getragen haben.
Ach so, okay, die haben dann nicht solche, diese Bänder drum gehabt. Ah ja, verstehe, genau. Alles klar. Ja.
Um sich da auch irgendwie abzugrenzen von diesem Chor. Mhm.
Ich habe gerade mal geguckt, krass, Günther von Hagens war auch an der Uni Jena. Dass der da diese Körperweltenausstellung gemacht hat. Mhm. Aha, krass. Gut, Sarah Wagenknecht, das weiß man. Roland Freisler weiß man auch, dein S-Blutrichter, hat auch in Jena promoviert. Da war schon einiges unterwegs. Kurt Tucholsky.
Der war in Jena.
Arthur Schopenhauer.
Was?
Von Hardenberg. Also kennt man vielleicht als Novalis. Ja, war einiges los. Johann Gottlieb Fichte. Damals auch viel, viel bekannter als heute.
Ja, ist jetzt nicht so schlimm.
Ja, na, wie gesagt, Uni Jena kann ich neu empfehlen. Egal. So, das war der Werbeblock. Wo war ich stehen geblieben? War in Jena unterwegs. So, dann ging es weiter. Er ist dann zum...
Na, aber ist da aus der Zeit in Jena was bekannt? War der jetzt ein richtiger Studiosus oder hat er es krachen lassen? Erzähl doch mal. Da sind doch die das Lebensblut.
Ich habe jetzt keine Schilderung gefunden, wo er besoffen vor der Rose rumgekullert ist oder so. Ich weiß es nicht. Er war auch nicht im Titty-Twister oder so. Was willst du da jetzt hören? Nee,
ich bin auch schon besoffen vor der Rose rumgekugelt. So,
wer nicht? Irgendwas.
Naja, wer nicht?
Ich. Aber egal. Aber ich habe schon rumgekugelt vor der Rose. Da war ich ja nicht besoffen. So, er ist dann aber zum Protestantismus konvertiert.
Das hat dann auch an Jena gelegen.
Ja, weiß nicht, ob es an Jena gelegen hat in seiner, also die Biografen, die sagen da eher, das hat so Ausschlag gegeben, dass er damals auch schon beim Militärdienst so eine Beförderung nicht bekommen hat, wegen seines jüdischen Glaubens und so weiter. Deshalb ist er 1892 zum Protestantismus konvertiert. War auch hobbymäßig ein Fachmann für griechische Philosophie, insbesondere Platon hat er sich sehr, sehr beschäftigt. Also war nicht nur naturwissenschaftlich, sondern auch philosophisch, geisteswissenschaftlich, altphilologisch sehr, sehr gebildet. Und das ist immer wieder beeindruckend, wie viele Naturwissenschaftler ein Faible für Philosophie und Geisteswissenschaften haben, wohingegen Geisteswissenschaftler von Naturwissenschaften nicht den geringsten Plan haben und das gut, auch nur studiert haben, weil sie keine Ahnung von Mathe oder Bio oder Chemie haben. Ne?
Aber ist das jetzt bewiesen, dass er auf diesem Bereich jetzt eine Kapazität war oder hat er sich da leidenhaft mit auseinandergesetzt? Ne, weil wenn man Chemiker ist und dann sagt, boah, ich habe Platon gelesen, dann ist es natürlich einfacher, als wenn man sagt, ich beschäftige mich beruflich mit Platon und habe da mal was zu Chemie gelesen. Verstehst du, was ich meine? Das ist natürlich für Naturwissenschaftler immer sehr viel einfacher, das dann zu behaupten.
Du, ich bin da von der Recherchetiefe her, kann ich dir sagen, dass seine Biografen und Biografinnen es einhellig für erwähnenswert hielten, dass er altphilologisch und griechisch-philosophisch insbesondere sehr, sehr gebildet war.
Er war ja auf einem humanistischen Gymnasium.
Ja, also die Schwelle wird es schon überschritten haben zum Latinum und Graecum. Ne? Also sonst wäre das ja, glaube ich, da nicht so erwähnt worden.
Na.
Entschuldige, dass ich an dieser Stelle deinen Recherche-Qualitätsstandards nicht genügen kann. Ich habe das einfach als Behauptung so weitergetragen.
Tja, vielleicht haben wir ja in unserer Zuhörerschaft jemand, der es nochmal nachrecherchieren möchte.
Ja, könnt ihr gern machen. Altphilologischen Prägungen des Fritz Jakob Haber. Warum nicht?
Das, Also das ist schon wieder eine Doktorarbeit.
Ja, könnte man durchaus bestimmt.
Gern geschehen, Leute, gern geschehen.
Bitte, bitte. Wer Dissertationsthemen brauchen, immer melden. Es ist wirklich nur, wenn du eine Masterarbeit oder eine Dissertation schreibst, da bist du immer der Einzige, der keine Themen finden. Die Leute, die es schon gemacht haben, die stolpern absolut immer über 1000 Themen. Es ist wirklich so.
Und am Ende des Tages muss es halt nur völlig absurd sein und am besten irgendwas, womit sich noch nie jemand beschäftigt hat. Hm. Das ist so die...
Ja, wenn sich damit schon jemand beschäftigt hat, dann wird es halt im Gutachten als wesentlicher Beitrag zur Verdichtung der wissenschaftlichen Diskussion auf dem speziellen Gebiet gewertet. Das ist dann oft so ein Satz aus Dissertationsgutachten, wenn aus Versehen zwei Leute zufällig zum gleichen Thema geschrieben haben und du nicht jemanden die jahrelange Arbeit kaputt machen willst, ne? Dem armen Schwein, das einen Monat später damit rauskam oder so. So, weiter zu Fritz Haber. Da ist dann, hat dann in Karlsruhe an der Uni ein bisschen vor sich hin geforscht, hat dort eine außerordentliche Professur für technische Chemie bekommen und ab dem Jahr 1904 hat er sich mit der katalytischen Bindung von Ammoniak beschäftigt, die Entwicklung des Haber-Bosch-Verfahrens, woher wir ihn sicherlich alle aus der Schule kennen. Also zumindest ich.
Hatte der nicht so einen krassen Schnauzbart?
Ich habe den auf Bildern nicht mit Schnauzbart gesehen. Nee.
Mm-mm. Nee?
Ich fand, da sah mal eher so ein bisschen aus wie der Matt Butcher von Destruction. Ja, so ein bisschen wohlgenährter Glatzkopf mit Nickelbrille, so habe ich den immer vor Augen.
Aber er hat ja einen Schnauzbart.
Echt?
Ja, gruseliger Typ.
Ach ja, tatsächlich, hat einen Schnauzbart, ja. Siehst du, das habe ich so immer übersehen auf den gruseligen Schwarz-Weiß-Fotos, da sieht man das ja nicht immer so. Hast recht, einen Schnauzbart. Aber jetzt nicht so ein, wie man sich zur wilhelminischen Zeit vorstellt.
Nee. Aber sehr, sehr, sehr streng, so kantig.
Ja, ja.
Irgendwie.
Ja.
Ich habe übrigens letztens... Ganz kurz, ja. Ich möchte es ungern unterbrechen, aber ich habe letztens eine Theorie gehört, wieso das Hitlerbärtchen so tragfähig war zu dem Zeitpunkt.
Warum?
Weil das wohl mit Gasmaske so tragbar war. Also man konnte mit Gasmaske nur dort Bart tragen, weil es ansonsten nicht abgedichtet hätte, angeblich.
Ach, okay, alles klar. Ja, ergibt Sinn. Absolut, Hitler war ja auch im Ersten Weltkrieg unterwegs. Darf ich weitermachen?
Ja, entschuldige.
Nee, alles gut, das fand ich total
interessant. Fühlst du dich gerade nicht gewertschätzt für deine Arbeit?
Nee, ich habe nur gerade überlegt, wie es Charlie Chaplin, ob der jemals eine Gasmaske aufsetzen musste. War der auch Kriegsveteran?
Ich glaube, das weiß ich nicht, aber also ich glaube schon, dass das ein beliebter Bart einfach zu dem
Zeitpunkt war. Ja, okay.
Also der wird ja, der, ich meine, wie wahrscheinlich ist es, dass du dir einen völlig absurden Bart machst, den kein Mensch außer dir hat und du nicht komplett ausgelacht wirst, sondern zu einer Führerfigur wirst. Also ich glaube schon, dass das eher was war, was viele hatten und deswegen auch so ein einer von uns Gefühl verbreitet hat er.
Kann schon sein, einer vom Volk.
Ja. Na, einer aus dem Graben vor allen Dingen.
Ja, das kann schon sein.
Weil er sich doch immer so als Soldat inszeniert hat.
Ja, du, aber also ich stehe nicht im Verdacht, hier irgendwie Hitler zu verteidigen oder so, aber Hitler war im Ersten Weltkrieg keine Pfeife.
Der war Kurier irgendwie, ne?
Nee, aber der hat schon nachweislich mehrere Einsätze da geritten und die Auszeichnung, die er hatte, verdient gehabt. Also das,
wirklich?
Ja, das ist historisch geklärt. Ja, also das kannst du ihm nicht nachsagen.
Das habe ich so noch nie gelesen. Also ich habe immer nur gelesen, dass er sich gut aus allem raushalten konnte und dass er mit dem Fahrrad irgendwelche Kurierfahrten gemacht hat und es auch nicht weit gebracht hat.
Nee, weit gebracht hat er es nicht.
Obergefreiter?
Das war ein Weltkriegsgefreiter. Also das weit gebracht hat er es nicht. Aber das war ja auch damals noch nicht so, dass du dich jetzt hier groß in die Offiziersränge hochdienen konntest als einfacher Soldat. Das war ja nicht vorgesehen.
Also das Fazit, das ich immer gelesen habe, war, dass er ein ziemlicher Feigling war. Da müssen wir über unterschiedliche Quellen verfügen.
Ja, habe ich immer Gegenteiliges gelesen. Aber okay, gut. Also er war jetzt kein Kriegsheld oder irgendwas.
Nee, schon jemand, der sich gut aus der Bredouille
Ja, konnte. Doch einige auch. Lass doch einfach mal, ich gucke jetzt mal, was Hitler für Auszeichnung hat. Aber
Kundenservice zu Hitler oder was?
So, warte mal. Was gucken wir da? Ich sehe schon, wir kommen ja mit dem Fritz Haber nicht zu Ende.
Ich hasse halt auch Chemie, ne? Also ich habe das so gehasst in der Schule. Meldegänger war er.
Das war eigentlich die, auf diese Zielschießen gemacht haben, ne? Also hat's EK1 gehabt.
Ja, aber
mehrfach verwundet. Nicht. Ja, wie, wer hat das nicht gehabt? Also Feiglinge haben es nicht gehabt. Ich habe ja nicht gesagt.
Mein Urgroßvater hat es auch.
War das ein Feigling?
Nee, aber das war nicht nur ein Meldegänger.
Was heißt nicht nur ein Meldegänger?
Nee, der musste nicht aus dem Graben aufstehen und dem anderen ins Sperrfeuer rennen. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit zu überleben war da sehr viel höher, als wenn du einfach nur Frontschwein warst.
Das kann ich nicht einschätzen, da kenne ich mich nicht genug aus.
So habe ich das zumindest immer gelesen.
Also ich weiß nur, dass mein Opa als Gradmelder, das waren auf jeden Fall die fürs Zielschießen. Ne? Aber er ist mit Motorrad so, natürlich
ich
auch nicht
durch. Ich zitiere, als Meldegänger überbringt er Nachrichten der Armeeführung an die Front. Es ist eine gefährliche Tätigkeit, jedoch bei weitem nicht so gefährlich wie das Leben der Frontsoldaten. So.
Okay, na, aber das, ich will doch nur die.
Aber das habe ich jetzt auch von annefrank.org. So, ne, die ist vielleicht befangen, die sind vielleicht befangen. Ja,
aber da,
so.
Gerade deshalb ist es doch, da sagt doch diese Quelle auch, dass, ich will doch nur die These widerlegen, dass es ein Feigling war. Ich tue ihm doch nicht besondere Tapferkeit attestieren. Du hast dich aus dem Fenster gelehnt und gesagt, dass es ein Feigling war.
Ich lehne mich aus dem Fenster, weil ich glaube, dass er das schon, also ich wage zu behaupten, dass ich das mehrfach gelesen habe, dass das schon intentional war, diese Position.
Also das ist eine der wenigen biografischen Informationen in Hitlers Biografie, die ich nachvollziehen kann. Also ich würde da auch lieber Meldegänger sein als Front.
Ja, weil er sich halt immer als Frontschwein dargestellt hat, weißt du?
Das kann ja sein.
Ich bin mir sehr sicher, dass viele unserer Zuhörer es besser wissen als wir.
Ja, das ist ja bei...
Wie immer.
Gegen die Masse haben wir ja auch keine Chance. Aber egal, jedenfalls war dann Fritz Haber irgendwann auch mal ordentlicher Professor für Physikalische und Elektrochemie in Karlsruhe. Also dann ist so ein akademischer Werdegang dann halt. Dann wurde er Gründungsdirektor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Physikalische Chemie und Elektrochemie, Honorarprofessor für Physikalische Chemie. Kaiser-Wilhelm-Institut hat er nach vorne gebracht und international bekannt gemacht und hat sich dann bei Kriegsausbruch 1914 freiwillig gemeldet als wissenschaftlicher Berater im Kriegsministerium, um da eben bestimmte Forschung und Beratungsleistung zu bringen. Ne? Also keine Ahnung, was die da so machen, was man eben Waffen erfinden, Sprengstoffe einsparen.
Ma, das ist ja sehr nett.
An Effizienzschrauben drehen und so weiter. Hier steht, war mit der Entwicklung neuer Produktionsverfahren zur Synthese von Ersatzstoffen befasst. Zum Beispiel war ja das zur Schwarzpulverherstellung, das Salpeter zu kriegen, das war ja die chilenische Atacama-Wüste. Da gab es ja auch Kriege darum und so weiter. Mhm. Und davon unabhängig zu werden. Was man sagen muss, Haber hat auch wahrscheinlich, ja, kann man schon sagen, absolut führende Rolle gespielt bei der Erforschung und auch beim Einsatz von diesen Giftgasen, ne? Chlor und Phosgen. Die wollten ursprünglich ein Reizgas entwickeln.
Ach scheiße, doch tödlich. Naja,
genau. Und dann hat er dem Generalstab vorgeschlagen, dass eigentlich Chlor eine ganz coole, im grausamen Kriegssinne eine ganz coole Sache wäre. Und seine Argumentation, die finde ich echt abgefahren. Der hat gesagt, dieses Giftgas dort einzusetzen, das ist im Gegensatz zu dieser normalen mechanischen Kriegsführung, ist das viel, viel humaner.
Viel humaner.
Ne? Mhm. Vermeidet einen Haufen Verwundete, Tote auf unserer Seite, tötet viel schneller und effektiver. Also, das hat mich schon so ein bisschen erschaudern lassen. Ne? Natürlich ist mechanischer Krieg nicht, oder konventioneller Krieg, nenne ich es mal, im Vergleich zum chemischen Krieg, nicht irgendwie weniger grausam. Aber trotzdem, das war schon eine wilde Argumentation. Aber in den Gastruppen, da haben wir noch ganz andere Leute gedient. Ne? Also Otto Hahn zum Beispiel auch, Hans Geiger, also ne, vom Geigerzähler kennt man den. Also schon auch alles, was da so Rang und Namen hatte, war damals dabei. Im Februar 1915 hat er wirklich an vorderster Front überwacht, den ersten Gasangriff bei Ypres. In Flandern.
Also er ist da mehr oder weniger federführend.
Genau, ja. Krass. Also das kann man schon.
Das ist ja interessant, dass man das im Unterricht nicht lernt.
Das hat man im Unterricht überhaupt nicht gelernt. Nee, überhaupt nicht. Nee.
Krass.
Boah. Ja, und da hat dann wirklich auch die gesamte, also wirklich die wissenschaftliche Führung und Verantwortung für das komplette Gaswesen im Ersten Weltkrieg übernommen. Das war Alter, dort Alter. Head of Division, ne? Also der war da der Obermuckel.
Und ich sag noch, der sieht gruselig aus.
Das Gaskampfmittel ist ganz und gar nicht grausamer als die fliegenden Eisenteile. Im Gegenteil, der Bruchteil der tödlichen Gaserkrankung ist vergleichsweise kleiner. Die Verstümmelungen fehlen und hinsichtlich der Nachkrankheiten ist nichts bekannt, was auf ein häufiges Vorkommen schließen ließe. Das ist jetzt mal so ein persönliches Zitat. Aber.
Also bei denen, die nicht direkt umgebracht worden sind, dadurch quasi.
Ja, na klar. Also das ist dann schon. Finde ich krass. Nach dem Ersten Weltkrieg hat er den Nobelpreis für Chemie gekriegt. Natürlich nicht für Chlorgas oder Phosgen oder Iparit oder was weiß ich, was es da alles noch gibt. Sondern natürlich für dieses Haber-Bosch-Verfahren. Da war natürlich aber trotzdem, also da war da von den Siegermächten auch teilweise als Kriegsverbrecher jetzt nicht gesucht, aber geächtet und so weiter. Und trotzdem kriegt er da irgendwie einen Nobelpreis. Das war damals schon ein ganz schönes Politikum. Hat es aber trotzdem gekriegt. Dann wird so ein bisschen skurril irgendwie, weil der hat dann auch so ab 1919, weil dann dem Deutschen Reich so auch diese ganzen Reparationszahlungen und so weiter aus dem Versailler Vertrag ganz schön zu Lasten ging, da hat er sich wirklich ernsthaft und mit viel Energie einem Verfahren verschrieben, wie man aus dem Meer Gold gewinnen könnte.
Was?
Ja, weil der Kaiser hat einfach keine Kohle gehabt. Und da hat er seinen Nobelpreisträger da einfach mal dran gesetzt. Das hat dann fast so ein bisschen Anstrich von so, wie so dampfbetriebene Nazis, die da auf der anderen Seite vom Mond ihr Ding machen irgendwie, ne? Also das war schon wirklich krass. Ach, hier habe ich noch einen kleinen.
So Alchemismus-mäßig, ne?
Ja,
so,
das kommt einem dann
so stark.
Fast schon Alchemismus. Dann war Fritz Haber, was auch noch erwähnenswert ist, da war dann so ab so 1925 war auch an der Gründung der IG Farben mit beteiligt und war da auch ein.
Na, was sonst?
Ja, nur, was ich meine, musst ja auch mal die, wie soll ich sagen, ja, das ist ja der Zynismus des Schicksales, ne? Das ist ein jüdisch-stämmiger Wissenschaftler, der die IG Farben mitgegründet hat.
Stimmt, ich hab's schon.
Das Unternehmen
vergessen.
Und auch noch viel weiter, ehemalige Studenten und sozusagen Meisterschüler von ihm waren auch führend an der Entwicklung von Zyklon B beteiligt, ne? Was ja damals noch gar nicht zur Vernichtung von Menschen konzipiert war. Ist krass. Also diesen Zynismus in der Biografie meine ich, ne? Die man bei ihm sehen kann. Und auf das Zynischste bist du noch gar nicht gekommen. Das könnte man sich schon zusammenbasteln, werde ich als Conclusio dann vielleicht nochmal loslassen.
Na, das Zynischste wäre, wenn er im KZ gestorben wäre.
Ja.
Aber ist er nicht.
Nee, ist er nicht. Da ist in einem Schweizer Hotel gestorben, glaube ich. Komm mal.
Es ist auch das trotzdem zynisch.
Ja, ist nach Japan gereist, ne, hat das Japan-Institut im Kaiserreich mit begründet. Dann wieder so ein kleiner Twist in seiner Biografie, dann in den 1930er Jahren. War natürlich trotzdem der Nobelpreisträger, ne, der Wissenschaftsstar und so weiter. Und seine jüdische Abstammung hat da erstmal auch keine große Rolle gespielt. Und da hat sich auch wirklich vehement und mit viel Einsatz gegen die Entlassung von jüdischen Mitarbeitern eingesetzt. Ne? Also auch bis zu einem Maß, wo die Bequemlichkeit verlassen wurde. Ne? Also da hat er schon durchaus auch Ärger riskiert und so. Also ein Pluspunkt, den man ihm da mal anheften muss. Hat auch aus Protesten Rücktrittsgesuch an preußischen Kulturminister abgelassen. Das wurde dem natürlich nicht gewährt. Ne? Die brauchten ihren Nobelpreisträger. Und hat sich trotzdem weiter um Stellen für jüdische Wissenschaftler und so weiter bemüht. Er hat sich dann, das kürze ich jetzt mal ab, ne? Also hat sich dann noch mit seiner jüdischen Abstammung noch weiter befasst und auch mit einer Perspektive nach dem Krieg dann oder während des Krieges mit Palästina sich da irgendwie einzulassen, war auch eng befreundet mit Albert Schweitzer. Also ich verwechsel die beiden immer wegen dieser Erscheinungsgebilds mit Albert Einstein. Da gibt es auch einen regen Briefwechsel zwischen den beiden. Und gerade mit dem hat er diese Frage, soll ich nach Palästina gehen oder nicht und so weiter, wirklich intensiv diskutiert. Er ist dann im November 1933 nach England emigriert.
Also diese Repression gegen jüdische Wissenschaftler, gegen die er da angekämpft hat, das war vor 1933.
Ja. Ja, also erst dann 1933 ist er dann emigriert, ne? Aber als er dann vorher, aber man muss sich ja auch immer bewusst machen, es wird immer dieses Datum der Machtergreifung 1933, aber in verschiedenen kommunalen, institutionellen und regionalen Zusammenhängen wie ja, Bundesländer, auch in Bundesländern waren ja auch schon rein politisch die Machtstrukturen der Nazis weit vor 1933 etabliert und durchgesetzt. Das muss man sich immer bewusst machen. Was ich noch völlig unterschlagen habe, ist seine erste Frau, Clara Immerwahr. Die hat er 1901 geheiratet, ist eigentlich jemand, über den man auch mal einen Kundenservice machen könnte. Ne? Also wirklich total interessante Frau und Wissenschaftlerin. Die fand das so richtig zum Kotzen, dass er damals mit dem Giftgas und so weiter losgelegt hat, weil auch ihre Forschung auf diesem Gebiet von Chlor und so weiter damit eingeflossen sind, scheinbar. Und hat dann immer ganz große Konflikte mit ihm gehabt und die hat sich dann...
Also sie hat ihm quasi immer von ihrer Arbeit erzählt und er hat dann quasi die Basis ihrer Arbeit.
Ich weiß nicht, ob man sich so vorstellen kann, aber es war wirklich eine, muss das auch ein bisschen abkürzen, aber es ist Clara Immerwahr, kann man mal googeln, hat eine ganz interessante Biografie, die Frau. Die hat sich dann auch umgebracht, nicht nur aus dieser Konfliktlage her, aber das hat wohl damit auch eine Rolle gespielt. Mhm. Ne? Dann hat er noch eine gewisse Charlotte Nathan danach geheiratet. Und rein so privat, so von Zeitzeugen wird von ihm berichtet. Also wenn man den auch so, sich auf Fotos anschaut, glaubt man das gar nicht. Aber das muss ein sehr, sehr witziger, charmanter Typ gewesen sein. Also der wirklich auch eine Gesellschaft unterhalten konnte. Also das war jetzt nicht so ein Nerd, wie man sich es irgendwie vorstellt oder so, sondern so vielleicht eher so der Typus wirklich des Wissenschaftsstars, ne? Wie es den damals gegeben hat, wie Albert Einstein das ja dann richtig kultiviert hat. Wie gesagt, da ist er nach England emigriert, dann hat er in Cambridge noch ein bisschen rumgeforscht, hat da eine letzte wissenschaftliche Arbeit über die katalytische Zerlegung von Wasserstoffperoxid.
Das ist interessant, also ist er in Großbritannien nicht umstritten gewesen?
Zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr. Nee. Aber okay, man muss dazu sagen, also jetzt nur aus.
Am Ende ist er ja auch für den Tod von britischen Soldaten verantwortlich. Also.
Ja, klar, das hatte sich dann schon mit seinem Weltruhm erledigt. Und so weiter ein bisschen erledigt. Ne? Ist auch lange her, der Weltkrieg. Haben einen Haufen Geld dafür gekriegt, also was willst du machen? So, letzte Vorlesung in Cambridge war 1934. Ne? Er hatte zunehmende gesundheitliche Probleme. Deshalb hat er es auch nie geschafft, wirklich mal nach Palästina zu reisen. Hat sein Testament gemacht, in dem er interessanterweise verfügt hat, dass er neben seiner ersten Frau begraben werden will. Also hat er vielleicht auch ein bisschen Reue gehabt. Ja, ich war richtig und war dann nochmal irgendwie in der Schweiz unterwegs und ist dann im Hotel in Basel, im Hotel Euler, ist er dann gestorben. Am 29. Januar 1934 im Alter von 65 Jahren an einem Herzinfarkt. Also man kann wirklich sagen, also der hat auch schon während seiner Arbeit, der hat sich auch tot gearbeitet, ne? Also das war wirklich ein Typ, der es krass hat durchjucken lassen auf Arbeit. Und das besonders Interessante, warum mich das so fasziniert hat, ist, der hat halt einfach diese Ammoniak-Synthese sozusagen erfunden und ist der Vater des modernen Gaskrieges, ne? Also diese Ammoniak-Synthese, das muss man sich erstmal bewusst machen, der hat damit Millionen von Menschen vom Hungertod gerettet, weil dadurch die Herstellung von Kunstdünger möglich war, ne? Also es ist mehr als verdient, dafür einen Nobelpreis zu bekommen, ne? Mhm. Und trotzdem auf der anderen Seite dieser absolute Abgrund der totalen Vernichtung und der ingenieurtechnischen Durchdringung der Vernichtung von Menschen. Und dann noch diese Nebensachen, seine Ehe mit der Frau immer war, die eine total interessante Persönlichkeit war, die sich da umgebracht hat aus den Konfliktlagen, die Freundschaft mit Albert Einstein und so weiter. Also totaler Stoff für irgendeine Netflix-Serie über den Typen, ne, wenn es die nicht schon gibt. Mhm. Ich kenne mich da nicht so aus in dem Programm. Ultra faszinierender Typ. Also auch in Asien unterwegs gewesen, Japan-Institut mitgegründet, altphilologische.
Da, wirklich interessante, also, Sidequest auch, ne?
Ja, ja, also krasser Typ. Wirklich, wirklich krasser Typ. Also einerseits, ja, die Menschheit errettet und die Menschheit vernichtet, sozusagen.
Oder verdammt zumindest.
Oh, verdammt, ja. Also es ist wirklich eigentlich eine Biografie, die man sich nur als Romanfigur ausdenken kann. Ne? Also dass es sowas in Wirklichkeit mal gegeben hat, ist krass.
Solche Biografien gibt es ja auch gar nicht mehr. Also,
nee, wahrscheinlich nicht. Nee, aber du hast ja rein instinktiv diese Gegensätze hast du ja total wahrgenommen, wie der war, hat in Cambridge Vorlesungen gehalten, da hat doch englische Soldaten mit vergast, ne? Wie der ist Jude und da hat die IG Farben mitgegründet, ja, und ne, also ist es krass. Ist, ja, krass.
Ja, also es war sehr viel interessanter, als ich befürchtet habe, als ich dann bemerkt habe, dass es um Chemie geht.
Ja. Schön!
Das wird ein tolles Jahr, Mike.
Ja, ich hab auch das Gefühl, das wird richtig geil. Schauen wir mal.
Ich finde das interessant, dass ich mir mittlerweile schon wieder Corona zurückwünsche. Also überleg doch mal, in welcher Welt wir diesen Podcast gestartet haben. Hm. Wir haben ja vor Corona gestartet, ja, möchte ich noch mal erwähnen. Ja. Ja, das ist ganz wichtig.
Ja, das ist richtig, ja. Das stimmt. Also wir haben in einer Welt gestartet, in der man sich ein halbes Jahr überlegt hat, wie man so einen Podcast an den Start bringt. Ne? Während Corona haben wir einfach alle Leute irgendwie angefangen, weil es auf einmal total einfach war. Was ich dran denke, wie wir uns immer noch zusammen telefoniert und getroffen haben und über einen Podcast diskutiert. Ne?
Und im Studio dann saßen die ersten zwei Folgen.
Ja, jetzt wird es nostalgisch. Damals. Und guck dir an, wo wir angelangt sind. Hättest du das damals gedacht, dass wir noch immer noch so zwei beschissene kleine Hobby-Podcaster sind.
Ja, ich hätte ja gedacht, dass wir es mal auf die Reihe kriegen, das ein bisschen professioneller zu machen. Aber hey, meine Güte.
Ja, das ist halt mit dem Qualitätslevel und Ansprüchen unserer anderen Unternehmung neben des Podcasts nicht vereinbar damit, ne? Muss man leider
so sagen. Du hast jetzt halt auch noch ein Kind mehr. So, das ist ja auch noch ein relevanter Punkt. Ich bin ja ungebunden. Ich habe ja außer meiner Arbeit habe ja nichts. So, ne? Deswegen sitze ich dann erwartend wie dein dritter Sohn hier und hoffe,
mein dass dritter er ab und zu Sohn? Hat die, weiß ich von dem nichts oder was?
Nee, so sitze ich hier und hoffe, dass Papa ab und zu mal die Kellertür aufmacht und mir mehr Aufmerksamkeit angedeihen lässt.
Okay, ich schaue dann mal in meine Messenger-Konversation mit Alex, wie oft er den Podcast wegen Termin abgesagt hat und stell das als Shownotes. Nee, ist schon klar, ja, richtig. Richtig. Also, wie soll ich sagen? Wir wollen was zusammenfassen. Geplante Absagen bist du in der Mehrzahl und ungeplante Absagen, die einfach aus der Chaotik des Alltags eines musizierenden juristischen Familienvaters herrühren, bin ich ganz, ganz weit vorne. Absolut. Ja. Da kann ich nichts sagen. Aber gehabt dich wohl, habt eine schöne restliche Woche. Ich wünsche dir alles Gute bis zu unserem nächsten.
Ich hoffe, es passiert bis zum nächsten Mal nichts.
Ja.
Dass wir am besten gar nichts haben, über das wir sprechen können. Pure Langeweile.
Sehr gut.
Das würde ich mir wünschen.
Ja.
Für uns alle. Bis dann.
Bis dann. Ciao. Tschüss.
Ist auf jeden Fall ein toller Start in dieses Jahr, meine Fresse.